Einen wunderschönen guten Morgen. Ihr hört Insert Moin, den täglichsten Spiele-Podcast der Welt. Und wir reden ja hier gerne nicht nur über Videospiele, sondern hin und wieder auch über Brettspiele und Spielkultur im weitesten Sinne. Ich bin der Manu und deswegen habe ich mir heute zwei Brettspielliebhaber eingeladen, die bei unserem neuen Format Le Brett jetzt schon zum dritten Mal dabei sind und so etwas wie meine Stammcrew hier werden für das Brettformat. Guten Morgen, Daniel aus München.
Schönen guten Morgen.
Du bist und schreibst bei der Süddeutschen Zeitung hin und wieder über Brettspiele, bist aber vor allem für Social-Media-Sachen zuständig, aber bist auch mein Brettspiel-Ansprechpartner. Und dein Spielpartner Stefan, der auch in München wohnt, der hier auch schon oft zu Gast war, ist natürlich heute auch wieder hier am Spieltisch angekommen. Guten Morgen, Stefan.
Einen wunderschönen guten Morgen, lieber Manuel.
Ich bin ja immer noch neidisch, dass ihr zusammen spielen könnt in echt und ich nicht.
Ja, wir treffen uns da nicht so oft, weil ich immer rechtzeitig dann noch irgendwie absage und dann ein Solo-Spiel spiele.
Ja. Der Daniel mag immer nur alleine spielen und sagt mir am nächsten Tag, wie toll das gewesen
ist. Das stimmt. Mit Fotos, genau.
Es geht ja sogar schon so weit, dass ich Leute beim Brettspielen kennenlerne, die dann sagen, sie wohnen in München, nachdem ich sie gerade sympathisch fand. Liebe Grüße an Peter an der Stelle. Und dann muss ich sie zu euch weiterleiten und jetzt spielt ihr mit denen. Also so weit geht's ja schon, dass ich euch hier schon... Ich bin der Brettspiel-Tinderer.
Partnervermittlungsbörse, genau.
Die Brettspielvermittlungsbörse, genau. Wir haben uns hier heute Morgen wieder zusammengesetzt an den Spieltisch, wenn er auch nur virtuell ist, um über weitere Brettspiele zu reden. Und wenn ihr unsere letzten beiden Folgen noch nicht gehört habt von unserem Format Le Brett, wir machen das ein bisschen anders wie bei den Videospielen neuerdings. Wir reden nicht nur über ein Brettspiel heute, es wird es natürlich in Zukunft auch noch ab und zu geben, sondern wir wollen einmal im Monat ungefähr so ein bisschen die Spiele zusammenfassen, über die wir in den letzten Wochen gebrütet und gesessen haben, um so ein bisschen ein Potpourri auch mal mit ein paar kleineren Spielen zusammenzustellen für euch. Und diese letzten Wochen gab es ja eigentlich auch nur ein Thema. Wir haben das auch schon in den letzten beiden Folgen so ein bisschen angeschnitten. Die Nominierungslisten für das Spiel des Jahres und fürs Kennerspiel des Jahres sind nun öffentlich bekannt. Die Jury hat bekannt gegeben, welche drei Spiele jeweils bei diesen Preisen gewinnen können. Also die Nominierungslisten sind da. Und Stefan, Gratulation dir und mir. Ich weiß nicht, was Daniel hat, glaube ich, ein bisschen anders getippt, aber ja, wir haben beim roten Pöppel ja 100% voll ins Schwarze getroffen.
Ja, und deswegen kann man ja eigentlich auch nur sagen, die Jury hat einen guten Job gemacht, oder? Also es sind geworden zum einen Azul und dann das Luxor und The Mind. Also alles drei, auch Spiele, die wirklich ganz, ganz herausstechend sind für diesen Jahrgang, finde ich.
Haben wir in allen drei Fällen ja schon drüber gesprochen. In Le Brett 1 und in der Pilotfolge haben wir über Azul, Luxor und The Mind gesprochen. The Mind haben wir ja zusammen auch auf Video gespielt, fällt mir gerade auf, bei den Kollegen von Hunter und Kron. Haben wir das ja schon auf der Messe ausprobiert, gell? Da kann man uns auf Video finden.
So kann man das sehen? Mhm. Da musst du einen Link mal in die Notes reinschreiben. Das will ich mir auch anschauen.
Schreibe ich mal rein, ja. Mit Alex und, wer war das, der andere?
Pete.
Pete, genau, mit Alex und Pete haben wir The Mind gespielt auf der Messe. Das Video hau ich euch nochmal rein.
Der mit mehr Bart ist der Manu.
Und die Kennerspiele, da haben wir zumindest über Ganz schön clever letztes Mal gesprochen. Das hatten wir ja auch schon richtig eingestuft. Da hatten wir auch gesagt, ist wohl eher ein Spiel für die Kennerliste. Auch wenn es auf den ersten Blick ja den Anschein hat, als wäre das ein Familienspiel, haben wir eigentlich auch ganz gut getroffen. Die Quacksalber von Quedlinburg hat es auch geschafft. Das zweite Spiel von Wolfgang Warsch auf dieser Liste. Und das dritte im Gesamtkontext gesehen, Stefan. Und das ist ja wirklich schon eine unglaubliche Errungenschaft, oder?
Also der hat's mit, ja, das ist schon mal gegeben. Ich glaube nicht, dass es drei Nominierungen gab.
Also von sechs Plätzen.
Genau, von sechs Plätzen. Und also der Rainer Knizia, glaube ich, der hat sogar mal beides gehabt. Also der hat mal so ein Spiel des Jahres gewonnen und Kennerspiel des Jahres.
Nee, es war Kinderspiel, war das.
Ah, okay.
Hat er Kinderspiel gewonnen und Spiel des Jahres, glaube ich, mit... Ich weiß es gerade nicht mehr, ich habe mal nachgeguckt, aber beides gewinnen hat noch keiner geschafft.
Nee. Und das ist ja auch wirklich also ein sehr renommierter Autor, der Rainer Knizia. Und der Wolfgang Warsch kam mir wie aus dem Nichts. Also plötzlich vier Spiele sind von ihm erschienen auf der Messe und davon werden drei nominiert auf der Liste Spiel des Jahres, Kennerspiel des Jahres. Das ist schon, also ich glaube, der muss auch gerade eine sehr große Hochphase haben.
Ich kann mir das nicht vorstellen, Daniel, das fühlt sich wahrscheinlich einfach nur surreal an, oder? Wenn man so Spiele erfindet und auf einmal hat man drei Plätze auf der Nominierungsliste und kann quasi beides gewinnen.
Ich finde es auch interessant, weil wirklich alle drei Spiele unterschiedlich sind. Es ist nicht so, dass man sagt, das ist ein Typus Spiel und der Mann macht einfach drei gleiche Spiele, sondern er denkt sich halt wirklich verschiedene Sachen aus, die sich komplett anders anfühlen. Also es ist gibt ja schon...
nicht mal das Genre ähnlich oder
nee, irgendwas. Nee, eigentlich gar nicht. Und von der Optik auch her sind, also er ist jetzt nicht der Künstler, aber trotzdem auch, dass sie sich verschiedene Optiken und Themen, thematisch Sachen ausgedacht haben. Also es ist wirklich, fand ich auch echt interessant. Da wird es schon schwer, also den Anthrazitfarbenen für das Kennerspiel scheint er dann sicher zu haben, will ich mal sagen. Da kommt auf der Liste ja noch das Heaven and Ale dazu, was du schon gespielt hast, Stefan, oder? Das empfiehlst du uns das?
Also ich habe es schon gespielt und das wollte ich eigentlich nur kurz anspielen, um mal so ein bisschen Gefühl dafür zu bekommen. Und es war aber so, dass mich danach nicht mehr vom Tisch wegbekommen hat. Also das fesselt sehr. Im Prinzip ist es so ein Plättchenlegespiel und da will man einen Plan verfolgen und möchte die Plättchen immer passend auf dem Feld platzieren. Das Problem ist, man schafft es aber nie wirklich. Also das heißt, immer diese ganzen Pläne, die man hat, werden durch Zwänge, die man von außen gegeben hat, dann immer durchkreuzt. Also das heißt, ich brauche dann plötzlich Geld und eigentlich wollte ich da doch 5 Plättchen rumlegen und geht jetzt aber nicht, ich brauche das Geld sofort. Und dann ärgert man sich und sagt, beim nächsten Spiel aber, da werde ich das anders machen und da werde ich daraus lernen und das ist sehr, sehr motivierend.
Du hast es jetzt wirklich geschafft, über ein Spiel, bei dem man Bier brauen muss, bei dem Mönche Bier brauen, nicht über das Thema zu reden und nur darüber zu reden, wie die Mechanik funktioniert, oder? Stimmt das wirklich?
Habe ich jetzt extra gemacht. Weil, also, das ist wirklich, das tut so weh, dieses Thema an der Stelle, weil es halt so wirklich gar nichts mit Bierbrauen zu tun hat. Also, wenn man das Spiel jetzt präsentiert bekommen würde und es nicht gesagt werden würde, dass es aber das Bierbrauen geht, da wird man nicht drauf kommen auf die Idee. Also, wenn du mir sagen würdest, rat mal, welches Thema es ist, es ist so weit weg. Im Prinzip schiebt man ja nur so Marker nach vorne, wie viel Gerste man hat, wie viel Mönchsbrauer man hat und so weiter und schaut dann, wie weit man auf diesen Achsen gekommen ist und so viel Bier ist dann entstanden und das ist so.
Stefan, ich glaube, ich muss das nochmal testen. Ich glaube, Manu und ich müssen das beide nochmal testen in einer späteren Folge, weil ich habe ja 3 Semester Brauereiwesen studiert. Vielleicht kann ich da ein bisschen mehr drüber sagen als du. Vielleicht
sagst du nach, genau so ist es, kann ja sein.
Wir gucken einfach, wie das mit der Maische und mit den Maschinen und so alles und Gerste und Hopfen alles funktioniert. Das schauen wir uns, glaube ich, nochmal in Ruhe an.
Ja, und das Spiel ist wie gemacht für mich. Ich bin Atheist und mag kein Bier. Ja. Also von daher.
Banausen.
Nein, wir werden uns das anschauen und dann in der nächsten Folge nochmal berichten. Ich hatte das schon im Visier, aber kam irgendwie nicht dazu, das Spiel mir genauer anzuschauen. Ich hätte jetzt auch nicht vermutet, dass es auf der Nominierungsliste landet. Mhm. Bei Quacksalber und Ganz schön clever war ich mir auch tatsächlich relativ sicher. Und deswegen wollen wir jetzt, glaube ich, auch ein bisschen ausführlicher gleich über die Quacksalber sprechen, weil wir das alle 3 begeistert gespielt haben. So viel sei schon mal vorweggenommen. Daniel, noch an dich kurz die Frage. Bist du denn mit den Nominierungslisten soweit eigentlich ganz zufrieden oder hast du irgendwie Gefühl, so da stimmt irgendwie was nicht?
Das Schöne bei den Nominierungslisten ist ja, dass die Jury immer noch Empfehlungslisten dazu gibt. Das heißt, sie sagt, diese 3 Spiele sind die Spiele, denen wir am 23. Juli in Berlin den einen Preis geben möchten, 1 von den 3 in diesen 3 Kategorien. Das Kinderspiel, da reden wir heute nicht drüber. Und dann gibt es hier noch immer Empfehlungslisten dazu noch weiter. Und das finde ich ganz schön, weil wenn man jetzt sagt, die 3 Spiele funktionieren jetzt alle für mich nicht so, ich mag jetzt nicht würfeln und irgendwas ankreuzen und diese portugiesischen Kacheln machen mich jetzt auch nicht so an. Das sagt, glaube ich, kein Mensch aktuell. aber dann gibt es immer noch diese Empfehlungslisten, auf denen halt auch interessante Spiele drauf sind, die wir uns vielleicht nachher nochmal angucken können, was da noch dazu kommt. Deshalb finde ich es eigentlich nicht schlimm. Und ich finde es immer schön, wenn es die Jury schafft, so einen Diskurs anzuregen. Und der Diskurs ist eigentlich immer danach da. Das heißt, in dieser Zeit von, das sind die Nominierten, bis knapp 2 Monate später, dann wird's verliehen, ist immer, sieht man in Blogs, in Brettspielseiten, wird viel diskutiert, ist es zu komplex, sieht die Anleitung blöd aus, warum ist das eine Spiel nicht dabei, warum ist das zum Beispiel, ist oft die Diskussion, warum die Quacksalber jetzt beim Kennerspiel des Jahres dabei sind und nicht beim Spiel des Jahres, habe ich mich auch ein bisschen gefragt, aber ich bin total zufrieden, ich habe jetzt die meisten Sachen mal angespielt und mir macht es alles unglaublich Spaß, das sind alle Spiele, die kann man mitnehmen, kann man auf den Tisch legen. Und es funktioniert. Das ist, finde ich, das einzige wirklich wichtige Kriterium dabei.
Was ich erstaunlich finde, und da möchte ich die Auswahl an diesem Jahr besonders loben, ist, dass die Jury es geschafft hat, mit diesen 6 Nominierten ein unglaublich breites Spektrum zu zeigen, was die Brettspielwelt zu bieten hat dieses Jahr. Mhm. Also von einem sehr weißt du, einladenden haptischen Spiel wie Azul, was wirklich komplett ohne Thema irgendwie daherkommt, bis hin zu so einem familientauglichen Ägypten-Abtauchen mit Luxor, bis zu was Abstrakten wie The Mind, wo man irgendwie gar nicht so genau greift, ist es überhaupt noch ein Spiel, bis hin zu sowas ganz Klassischem wie eben Heaven and Ale und dazwischen halt so eine clevere Erweiterung von so einem Würfelspiel, Roll and Write, wie die ja inzwischen heißen, und dann so ein Überraschungshit wie Quacksalber dazwischen. Also ich finde dieses Spektrum unglaublich faszinierend, weil da ist wirklich für jeden was dabei. Jetzt mal von den Experten und Vielspielern mal abgesehen, die ja hier sowieso nicht die Zielgruppe sind, Stefan. Ich glaube, das ist die große Diskussion ja auch gewesen. Aber für Leute, die sich eben ein- bis zweimal im Jahr für Brettspiele interessieren, die haben mit diesen 6 Titeln eine unglaublich breite Auswahl präsentiert bekommen.
Ja, also ich glaube, da kann sich jeder irgendwo was wiederfinden oder irgendwas für sich rausfinden. Tom Felber hat ja auch in seiner Begründung nochmal ganz klar gesagt, worum es eigentlich bei Spiel des Jahres geht. Es sind nämlich nicht nur Familienspiele, sondern es geht einfach darum, Spiele auszusuchen für Neulinge. Also zum einen, Spiel des Jahres soll die ansprechen, die wenig Anleitungen lesen bisher und so in die Spielwelt geführt werden sollen. Also auch ganz großen Fokus auf diese Anleitung eben. Und das wird eben gerade so heftig diskutiert mit den Quacksalbern oder auch bei Ganz schön clever, habe ich es auch schon mitbekommen, dass viele sagen, das ist doch Familienspiel oder nee, darum geht's doch gar nicht. Es geht einmal darum, ja, ist es ein Spiel, was ich jemandem geben kann und sagen kann, nimm das, damit wirst du in die Welt eingeführt, das eben für Spiel des Jahres, und das andere sind für die, die schon mehr Erfahrung haben im Spielanleitung lesen. Die sollen damit angesprochen werden und das... Vielleicht ist der Name Kennerspiel da auch nicht so gut gewählt, weil das hört sich schon ein bisschen wie Experte oder sowas an. Nee, Kenner ist einfach die nächste Stufe für jemanden, der in die Spielewelt kommen möchte.
Ja. Dann haben wir noch einen Punkt vergessen, den wir vielleicht noch auch gerade auf die Kritik noch reinholen müssen. Es gibt doch auch dieses Jahr den Sonderpreis, oder? Für Pandemic Legacy Season 2, wenn ich mich richtig erinnere, richtig, oder? Ja. Stimmt das? Genau. Das heißt, damit das haben wir halt ein Spiel nochmal wirklich nachträglich ausgezeichnet. Das erste war ja vor 2 Jahren nominiert. Richtig? Mhm. Vor 2 Jahren.
Pandemic Legacy Season 1 müsste vor 2 Jahren gewesen
sein. Genau. Und jetzt haben sie wirklich gesagt, okay, wir nehmen das da raus und gesondert dafür machen wir nochmal einen Preis, um halt dieses Spiel besonders auszuzeichnen. Finde ich, ist so gelungen. Das heißt, sie haben wirklich auch für die Experten, die wirklich viel, viel, viel spielen, da noch einen Titel dabei, wo sie sagen, das honorieren wir auch.
Und das ist der erste Sonderpreis seit 8 Jahren. Also das ist wirklich mit Bedacht ausgewählt. Mhm. Und ich bin da sehr, sehr happy darüber, weil Pandemic Legacy Season 2, Stefan, wir haben da ja einen kompletten einstündigen Podcast zu aufgenommen. Wir waren sehr begeistert davon und hat es absolut verdient. Also jetzt den Rob Davio nochmal heimzuschicken mit einer Nominierung, ohne dass er gewinnt, das hätten sie auch nicht übers Herz gebracht, glaube ich. Deswegen ist dieser Sonderpreis, der eben nicht eine Nominierung ist, sondern eine ganz klare schon, der verliehene Preis quasi schon ist, genau das richtige Signal, um zu sagen, diese Legacy-Idee, die da drin steckt, die verdient auch einen Preis. Und Pandemic Legacy hatte ja wirklich auch die Kritik, dass die erste Season noch zu sehr das alte Pandemic war mit einem aufgesetzten neuen Spielmodus. Aber Legacy Season 2 hat einfach unglaublich gutes Storytelling und das verdient auch genau diesen Preis.
Also ich habe mich wirklich sehr darüber gefreut. Muss dazu auch sagen, es wäre dann sogar schon das dritte Mal, dass er auftaucht in der Liste, ohne dass er den Preis holen würde.
Ja, mit Pandemie eben, selber.
Mal mit Pandemie auch, selber, genau. Und dann Pandemie Legacy Season 1 und jetzt wäre mit Season 2 wieder nominiert und hätte es nicht bekommen. Das wäre schon sehr grotesk irgendwie gewesen. Dann hätten wir sowas wie bei den Oscars, dass man dann irgendwann mal so einen Ehren-Oscar nachschiebt. Also ich fand das wirklich eine sehr, sehr gelungene Idee, auf die ich gar nicht gekommen war im Vorfeld, dass man einfach doch mit der sagt, einen Sonderpreis ins Leben gerufen. Ich finde das sehr gut gelöst und habe mich wirklich auch sehr gefreut dafür, weil dadurch wird wirklich das honoriert auch an der Stelle, was es absolut verdient hat, weil ich fand das einfach ein wahnsinnig gut gelungenes Spiel.
Und es zeigt wirklich nochmal, dass die Spiel des Jahres Jury halt sich auch gar nicht in Kategorien reinpressen lässt. Du kannst nicht über den Oscars einen Film drehen, von dem du genau weißt, er wird gewinnen. Du machst da keinen Mega-Blockbuster. Und das ist wirklich das Schöne. Und die sagen halt, im einen Jahr schieben wir das dahin, wenn wir mehr Spiele haben, die familientauglich sind, müssen wir gucken, ob wir eins von den Spielen vielleicht in die Kennerkategorie schieben. Und wenn es danach ist, dann denken wir uns einfach einen neuen Sonderpreis aus. Finde ich total legitim, spielerisch
damit umgegangen. Season 1 war 2016 auf der Nominierungsliste für Kennerspiel des Jahres. Genau, habe ich gerade nochmal geschaut. Ja, und das darf man halt nicht vergessen, dass diese Nominierungsliste auch ein fließender Übergang ist. Also wenn jetzt dieses Jahr nicht Azul zum Beispiel oder Luxor oder solche Spiele erschienen wären, kann ich mir auch vorstellen, dass halt manche Spiele vielleicht auch in der roten Kategorie drin gewesen wären. Aber wirklich, diese Diskussion finde ich ein bisschen komisch, weil ich habe wirklich sehr viel Quedlinburg gespielt. Das ist jetzt unsere Überleitung zu diesem Thema. Und Quedlinburg ist tatsächlich, wirkt wie ein klassisches Familienspiel. Aber es hat gerade der Einstieg, wenn man das Leuten frisch erklärt, und das habe ich in letzter Zeit wirklich öfter gemacht, weil ich es eben sehr vielen Leuten, unterschiedlichen Leuten und Spielgruppen gezeigt habe. Und man bricht sich wirklich einen ab, bis man dieses Spiel komplett erklärt hat. Es ist eigentlich total intuitiv, wenn man dann spielt, aber es hat schon sehr viele Komponenten, die man erklären muss, genauso wie ganz schön clever. Und das darf man nicht unterschätzen, wenn man mit Leuten spielt, die halt einfach nicht viel Spieler sind, Stefan. Das hast du, glaube ich, auch so
erlebt. Ich habe das so erlebt. Ich habe es mit meinem Vater gespielt, wo ich wirklich sagen würde, der ist jetzt kein Wenigspieler. Der hat schon sehr, sehr viele Spiele in seinem Leben spielen müssen, in Anführungszeichen, weil ich ja immer dazu zwinge. Und ich habe mir wirklich, während dem Spiel hat immer irgendwas, also wir müssen dann zu den Regeln kommen, aber immer was aus seinem Beutel eben gezogen, habe ich mir gefragt, was war das Blaue nochmal? Und was war das Grüne jetzt nochmal? Mhm. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, okay, das ist jetzt nicht so einfach, dieses Spiel, wie man denkt. Und ich glaube, wenn man wirklich eine Familie das geben würde, die mit Anleitung eben noch nicht so gewandt ist, die würden da untergehen. Ich glaube, die würden damit keine Freude haben, weil das ihnen zu anspruchsvoll wäre. Das glaubt man zwar immer nicht, weil wenn man es dann einmal kann, dass alles so schön sich fluffig und so gut spielt, aber der Einstieg, es ist eine Hürde. Und ich finde, es steht dann völlig berechtigt an der Kennerstelle.
Wir haben noch gar nicht erzählt, worum es geht. Es geht darum, dass um den Tisch 2 bis 4 Leute sitzen, Quacksalber, die versuchen, Alchemisten sind es nicht, sind schon Quacksalber, die nach Quedlinburg kommen. Ich war nämlich auch gerade mit Freunden im Harz und da ihre Tränke und Salben verkaufen und die müssen sie erstmal anrühren. Und das ganze Spiel ist ein Backbuilding-Spiel. Das heißt, jeder hat seinen kleinen eigenen Beutel und schmeißt seine Zutaten, die er aus diesem Beutel rauszieht, in seinen eigenen kleinen Kupferkessel. Und das ist ganz schön gemacht. Das hat so ein Push-Your-Luck-Element. Das heißt, man zieht die erste Zutat und es ist dann vielleicht eine Knallerbse. Da steht eine 1 drauf. Und dann geht so spiralförmig immer weiter. Und je mehr Zutaten man reinwirft, desto mehr Punkte bekommt man, Siegpunkte, und desto mehr neue Zutaten kann man kaufen. So lange bis zu dem Moment, wo man insgesamt Knallerbsen im Wert von mehr als 7 reinschmeißt. Das heißt, es gibt diese weißen Zutaten, diese Knallerbsen, von denen man nicht so viele haben, und andersfarbige Zutaten, die dann bestimmte Vorteile bringen. Das heißt, jeder sitzt dann da und man merkt auch schnell, dass die Spieler am Tisch unterschiedliche Geschwindigkeiten haben. Mhm. Das war bei uns so. Dass dann der Erste schon sagt, ja, ich bin dann fertig. Und ich dachte so, ich bin gerade erst bei meiner zweiten Zutat. Guckst du nach links rüber, er hat seinen Kessel schon voll. Und das passiert dann irgendwie 9 Runden lang. Und am Ende jeder Runde gibt es halt Punkte und man kann neue Zutaten kaufen, die bestimmte Kombinationen haben. Das Spiel, was ihr auch gesagt habt, ist vielleicht ein bisschen komplex, weil diese Zutaten unterschiedliche Wirkungen und Aktionen auslösen.
Und vor allem Wechselwirkungen auch untereinander. Also wenn ein Gelbes kommt nach einer grünen Zutat und du irgendwie mehr schwarze Zutaten in deinem Kessel hast als dein linker Nebenspieler, also solche Sachen gilt es da alles zu bedenken. Und vor allem verändert sich das. Ist jetzt auch nicht so wie bei Luxor oder bei Azul, dass man sich so eingroovt und mehrere Partien spielt und dann einfach niemand mehr die Regeln wissen muss, sondern du ziehst am Anfang die Bedeutung der Zutaten. Da gibt es so bestimmte Sets, die kannst du am Anfang spielen, aber idealerweise spielt man das irgendwann dann so, dass man eben eine Regel für die gelbe Zutat zieht zufällig und dann ist es halt irgendeine andere neue Bedeutung, sodass man sich halt bei jeder Partie wieder neu drauf einstellen muss, was brauche ich jetzt gelbe? Also meine Standardstrategie, irgendwie immer die gelben zu kaufen und dann die roten und so weiter, die funktioniert jetzt gar nicht mehr, weil gelb und rot eine andere Bedeutung haben. Und das rechtfertigt meiner Meinung nach absolut, das Ding in die Kennerspielkategorie zu setzen, weil diese Flexibilität dann ja auch eine Voraussetzung ist, dieses Spiel genießen zu können. Und da ist mir relativ egal, ob das jetzt ein Push-Your-Luck oder ein großen Glückselement hat. Das ist nicht die Definition von Kennerspiel.
Ich hatte mir das auch überlegt. Ich hatte überlegt, was wäre, wenn man jetzt nur die ganze Zeit mit dem ersten Set spielt. Mhm. Viele Leute haben geschrieben, das wird auch gar nicht langweilig. Ich habe jetzt auch die ersten Partien nur mit dem ersten Set gespielt und war total zufrieden damit. Und wenn man das gehabt hätte, hätte man das ja auf so einen kleinen Merkzettel für jeden einzelnen Spieler nochmal daneben legen können. Ja. Und die Tatsache, dass es diese kleinen Pappbüchlein sind, von denen es dann ich glaube, pro Zutat, wie viel? 2 doppelseitig bedruckt gibt, also 4 verschiedene. Ja, genau. Ja. Mhm. Macht es dann halt wirklich komplex, weil du mal gucken musst über den Tisch rüber, was war bei dem Zauberbuch noch gleich, bis du dann langsam drin bist. Und wäre euch das zu langweilig geworden, wenn man gesagt hätte, man macht nur, dass jede Zutat immer das Gleiche macht?
Ja, dann wäre das für mich ein roter Kandidat. Dann hätte ich es mit Luxor verglichen. Also ich finde, der Einstieg ist bei Luxor ähnlich. Du musst ja auch ein bisschen was erklären und aufbauen. Aber Luxor verändert sich nicht. Luxor spielt sich dann jedes Mal gleich. Und wenn das hier auch so wäre, dann wäre das für mich auch ein ganz klarer Spiel des Jahreskandidat. Aber durch diese wechselnden Zutaten und eben diese wechselnde Strategie, was kaufe ich? Weil das ist ja wirklich die wichtigste Entscheidung, Stefan, oder? Mhm. Wie baue ich mein Bag, meinen Beutel mit den Zutaten auf? Kaufe ich eher die hohen Zutaten, die teuren? Dann habe ich aber eine höhere Wahrscheinlichkeit, diese Knallerbsen zu ziehen. Oder kaufe ich viele billige? Oder gehe ich auf eine bestimmte Farbkombination? Und das macht ja den Reiz dieses Spiels auch aus, meiner Meinung
nach. Also ich finde es wahnsinnig thematisch. Also es ist wirklich so, wie man das geschafft hat. Es ist ein Beutel, in dem Zutaten sind, die ich eben nicht sehen kann. Das ist so ein schwarzer Beutel. Und dann ziehe ich immer eine Zutat heraus und werfe die in meinen Kessel und irgendwann kann dieser Kessel explodieren, wenn zu viele Knallerbsen drin sind. Das ist irgendwie so, das kann ich so erklären jemanden und das hat er ja schon verstanden. Da weiß schon im Prinzip dann, worum es in das Spiel geht. Und da muss ich sagen, jetzt musst du gut deine Zutaten wählen. Du kannst jede Runde neue kaufen und damit wird dein Beutel, dieser Zutatenbeutel, den du hast, immer ausgewogener oder kannst du mehr in eine Richtung lenken. Und das ist im Prinzip genau dieses... Es heißt ja hier Deckbuilding, aber für mich ist es Backbuilding, aber es für mich ist nichts anderes als ein Deckbuilder. Also das hättest du genauso gut mit Karten machen können, dass man so ein Kartendeck hätte und hätte man die reingemischt. Aber nein, es ist hier ein Beutel und man zieht Zutaten raus und das ist wichtig, weil so, ich kann es mir halt einfach so vorstellen. Ich habe diesen Zutatenbeutel, den ich halt beeinflussen kann, den ich nehmen kann. Und es ist so, hat einen sehr hohen Aufforderungscharakter, weil es auch einfach so schön dann aussieht. Also man sieht diese ganzen Zutaten wirklich auf dem Tisch verteilt. Da habe ich dann diese und diese Farbe und da ist diese Farbe und die machen eben irgendwelche unterschiedlichen Sachen dann in meinem Kessel, wenn sie dann reinkommen. Und ich habe richtig Lust gehabt, nach dem ersten Spiel es gleich nochmal zu spielen, weil jetzt wollte ich wissen, jetzt habe ich es verstanden, jetzt möchte ich mal diese Strategie probieren und mit dieser Zutat das Ganze ausprobieren. Und in der nächsten Runde möchte ich mit der blauen mal versuchen, ob das auch so gut funktioniert. Jetzt weiß ich, jetzt geht die viel besser. Und dann, wenn ich das Gefühl habe, ich habe das auf dem richtigen Level, dann gehe ich einfach zu nächsten Zutaten über, also dass ich dann die Zutaten 2 spiele, Zutaten 3 oder Zutaten 4 von jeder Ausfertigung. Es bietet so viel Varianz dadurch, das ist wirklich extrem gut gelungen und das ist für mich wirklich ein großes Highlight in diesem Spielejahr.
Ein Manko, was diesem Spiel auch vorgeworfen wird, aber das haben wirklich einfach auch viele Brettspiele, dass man sehr für sich alleine spielt. Also du hast recht wenig bis gar keine Interaktion mit deinen Mitspielern. Es gibt eigentlich man spielt so parallel. Also das ist gleichzeitig wieder ein Pluspunkt. Es gibt keine Downtime. Du musst nicht auf deine Mitspieler warten, während die grübeln. Wie der Daniel schon gesagt hat, kann jeder so sein Tempo. Also du kannst wahnsinnig schnell deinen Kessel füllen, kannst aber auch mal kurz Pause machen, gucken, was die anderen so machen und so abwägen. Ziehe ich jetzt noch eins? Riskiere ich es nochmal? Dann fühlst du so in deinen Beutel. Also ich habe jetzt irgendwie 6 Knallerbsen. Ich habe noch 3 drin. Also habe ich eine Wahrscheinlichkeit von 1:3, dass ich diese eine blöde Knallerbse noch ziehe. Aber wenn ich jetzt halt dann doch noch diese grüne, den Kürbis ziehe, oder die Spinnenbeine oder so, ja, dann habe ich aber doch noch, dann kann ich noch gewinnen diese Runde. Also das ist so das Coole daran, aber gleichzeitig hast du halt keinerlei Möglichkeiten, dem anderen irgendwas wegzukaufen. Du kannst nicht dem anderen irgendwie in den Topf spucken, im wahrsten Sinne des Wortes, ja. Also es gibt keine Elemente, um den anderen zu stören. Am Endeffekt ist es dann schon so dein eigenes Risiko, was du gehen möchtest und halt einfach dein Ziehglück. Also es gibt natürlich auch Runden, da hast du wirklich so Pech und ziehst nur Knallerbsen, obwohl die Wahrscheinlichkeit viel höher sein müsste, irgendwie diese leckeren Fliegenpilze zu ziehen. Aber nein, du hast halt irgendwie sofort 3 Knallerbsen gezogen. Und das ist so ein bisschen der Nachteil, finde ich, aber hat mich nicht so wahnsinnig gestört. Aber wenn man das halt drauf steht, diese große Interaktion zwischen den Mitspielern, wird man die hier nicht finden.
Dafür hat es aber, ich habe es auch mit dem Glückselement, habe ich auch ein bisschen am Anfang Probleme damit gehabt. Dafür baut das Spiel aber auch nur eigentlich ganz nette Aufholmechanik ein, total, die ich am Anfang ein bisschen überzogen fand. Es ist dann so, wenn ihr nach den ersten paar Runden ein Mensch relativ viele Siegpunkte hat, die werden auch ums Brett herum dann gezählt, wird geguckt am Anfang der Runde, wie viele Rattenschwänze zwischen dem Führenden und seinen Mitstreitern oder seinen Gegnern dann einfach dazwischen liegen. Und für jeden von diesen Rattenschwänzen, die sieht man wirklich schön zwischen der Punkteskala, fängt man in seinem Topf eine Zutat, also einen Schritt sozusagen weiter an. Da kommt dann, wird dann die Ratte reingeschmissen. Ich weiß nicht, soll die dann Bestandteil des Tranks sein?
Ja, die Rattenschwänze gehören dann quasi zu deinem, du kriegst kostenlose Zutaten sozusagen,
genau. Genau. Und das ist eine schöne Aufholmechanik, weil dann wird es schon wirklich schwer für den Ersten, dann wirklich nachher an erster Position zu sein, weil die erste Position nochmal einen kleinen Bonus bekommt. Fand ich total gut gelöst, weil es wirklich auch so ein bisschen dieses Glück, was man hat, ausgleichen kann. Mhm.
Aber die Interaktion fehlt euch nicht mit den Mitspielern?
Ich fand es schön, dass man im Vergleich zu Spielen wie, ich sag mal, Seven Wonders, da hat man ja direkt einen Partner. Bei dem Spiel fand ich es jetzt auch lustig und Spaß gemacht, so schräg gegenüber zu gucken, wie sieht's bei den anderen im Topf aus.
Du weißt,
aus.
Der Daniel mag keine Mitspieler, das weißt du doch.
Ich spiele auch alleine. Schön, dass auch andere das gleiche Spiel gleichzeitig spielen wie ich. Ich finde es nicht so schlimm, weil man irgendwie lustig drüber redet. Leute gucken mal, dann sagst du so, oh mein Gott, ich bin jetzt, was du geschrieben hast, ich bin ja schon bei 6 Knallerbsen und die ganzen Zweier sind noch drin. Und dann gucken auf einmal alle auf deinen Kessel, während sie aus ihrem Beutel noch reingreifen. Das ist wie so, als würden sie eine Chipstüte haben und gucken so, bei dir ist gerade Kino und wie spannend wird's jetzt, wenn du den nächsten ziehst. Mir macht das Spaß. Die Interaktion muss nicht immer sein, guck mal, ich kann dir einen beipulen, guck mal, wie doof du bist. Ja. Ich finde es irgendwie ganz schön, dass man sagt, guck mal hier mein Kessel, was ich da gerade habe, wie blöd ist das
denn? Also es gibt bei uns durchaus Interaktionen, weil es ist ja manchmal so, dass der eine kurz davor ist, der hat es also schon weiter geschafft im Kessel als ich. Und dann gucke ich mir das an und sage ich, ja, okay, wenn du es schon weiter geschafft hast, dann probiere ich es doch nochmal einen nachzuziehen. Und dann ziehe ich einen nach, bin ich wieder weiter als er. Dann sagt er, ja, jetzt riskiere ich es auch nochmal. Also dann habe ich doch eine richtige Interaktion dazwischen. Und es gibt noch diese schwarze Zutat, die nämlich immer im Spiel drin ist, die immer sagt, wer am meisten von diesen schwarzen Zutaten gezogen hat, der bekommt schon einen richtig guten Bonus. Und das ist auch noch ein bisschen Interaktion. Ich glaube, deswegen ist der Grund auch, warum diese Zutat immer dabei ist. Also da ist auch eine kleine Kritik auch mit drin, finde ich, weil diese schwarze Zutat, die zwingt in meinen Augen fast jemanden auch danach gleich zu ziehen. Also wenn einer damit anfängt, diese schwarze Zutat zu kaufen, weil der Bonus eben so gut ist, dann müssen die anderen fast nachziehen. Also zumindest meine Erfahrung.
Ja, ja, absolut, weil der Bonus ist einfach zu stark. Aber das, finde ich, ist wenigstens ein Element, was diesen Reiz macht. Diese Interaktion meinte ich jetzt wirklich auf Spielbrett bezogen. Also was natürlich bei dem Spiel, habt ihr ja gerade schön beschrieben, ist die Kommunikation. Also so dieses Abwägen, weil derjenige von den Quacksalbern, der am weitesten führt, der bekommt ja auch nochmal einen Bonus, indem er so einen Würfel würfeln darf. Und da gibt's nochmal eine zusätzliche Siegpunkte oder eine zusätzlichen Diamanten und solche Geschichten. Und den will man ja schon auch haben. Also diese Interaktion gibt's schon, aber eher auf so einer Wettlaufebene, auf einer Wettstreitebene und nicht so sehr, man kann den anderen eben nicht wirklich irgendwie negative Steinchen in den Beutel werfen, weil solche Elemente gibt es ja in manchen Brettspielen schon auch, dass ich irgendwas mache und du bekommst dann irgendwie so Schnecken in deinen Garten gesetzt oder sowas in der Art, genau. Weißt du? Also sowas fehlt, ja. Oder die Hexen bei Dominion, da passt es
ja. Richtig,
ja. Und diese Fluchkarten, ja. Genau, aber deswegen ist, glaube ich, auch so das Gespür von den Vielspielern, weil diese Elemente fehlen, dass sie sagen, das ist ein Familienspiel und kein Kennerspiel. Ich glaube, daher kommt so ein bisschen diese Denke.
Ja, es sieht halt auch so aus. Also wenn du es dir auf den ersten Blick anguckst, ist es halt schön bunt und auch vom Thema her denkt man einfach, ha, ist doch ein schönes Familienspiel. Nee, da steckt schon mehr dahinter. Zur Glückskomponente wollte ich noch was sagen. Das ist nämlich schon so, das kann halt wirklich dumm laufen. Also ich hatte 2 Partien hintereinander jetzt gerade auch, wo ich in der letzten Runde, ich hatte, glaube ich, 9 Plättchen gezogen oder irgendwie so. Und das kann schon deprimierend sein. Also das muss man schon fairerweise zugeben. Das ist halt schon sehr glücksbehaftet, dieses Spiel. Und das muss man akzeptieren können. Ich hatte damit jetzt nicht ein großes Problem gehabt, weil das ist jetzt nicht so häufig, dass ich jetzt sagen würde, ja, jedes dritte Spiel oder so geht einfach durch Glück aus. Es ist schon, ich kann schon genug beeinflussen. Ich kann genug meine Zutaten in dem Beutel beeinflussen im Vorfeld und kann auch ein bisschen wählen, ob ich mehr auf Risiko gehen möchte oder ob ich eben so Zutaten wähle, die mir ermöglichen, im Vorfeld was rauszuziehen, schon was anzuschauen und sowas. Es gibt es also diese Möglichkeiten, das ein bisschen abzuwägen, also so positiv zu beeinflussen. Aber wenn jemand wirklich gar nichts damit anfangen kann und sagt, also mit Glück sowas hat er gar nicht, also dem würde ich auch nicht dazu raten. Also muss ich schon ein bisschen darauf einlassen, es akzeptieren können.
Ja, aber
man muss dazu ja auch noch sagen, dass wir hatten jetzt mal gesagt, der Kessel explodiert dann und man kann ja nichts machen. Ist ja nicht so, dass man gar nichts machen kann. Das heißt, selbst wenn der Kessel explodiert, kann man noch für die Runde, wenn es jetzt vielleicht nicht gerade die letzte Runde ist, wo es blöd ist, kann man halt vorher noch die Siegpunkte einfach mitnehmen. Das heißt, man kann nur keine neuen Zutaten kaufen. Klar weiß ich, man ist dann weiter hinten, aber es ist abgeschlagen, weil man halt sich nicht verbessern kann. Aber es ist nicht so, dass man halt irgendwie komplett dann gar nichts bekommt. Das
muss ich, mein Pro-Tipp ist sogar, in der ersten Runde absichtlich explodieren zu lassen, weil man meistens damit besser fährt.
Ja, aber das ist ganz schwierig, weil gerade, wie gesagt, es ist sehr thematisch, das Spiel. Und wenn ich jemanden erkläre, erstmal, der explodiert dein Kessel, dann sagt er, um Gottes Willen, das darf auf gar keinen Fall passieren. Und dann sage ich immer dazu, nein, ist überhaupt nicht schlimm, ganz ruhig, das kann ruhig passieren, gerade am Anfang. Also das muss man dazu sagen und dann geht das auch. Das ist wirklich ein Pro-Tipp.
Stefan, wir haben ja unsere Tipp-Runde mit 100% letztes Mal gehabt bei Spiel des Jahres. Ich glaube, wir können die weiterhin halten, oder? Also wir beide wissen, ich weiß von dir auch, dass unsere Tipps sind, Quacksalber wird den Kennerspielpreis gewinnen und Azul den Spiel des Jahres. Aber ich glaube, damit haben wir die Safe Bet. Ich glaube, das sagt so ziemlich jeder, oder?
Ja.
Da können wir uns nicht auf die Schultern klopfen, wenn die beiden gewinnen.
Nee, ich glaube, das war dieses Jahr, also, oder wird dieses Jahr schon so sein, dass man, ich sag mal so, alles andere wird mich sehr überraschen. Man kann alles andere auch argumentieren. Also, das, wie gesagt, wenn jemand sagen würde, Quacksalber, das hat an unseren Runden dann doch zu Glücks betont und würde ich auch dann verstehen können, aber das sind eigentlich die für mich persönlich jetzt am meisten herausstechen würden, diese Spiele. Ja.
Bei Heaven and Hell kann ich es nicht einschätzen. Kann natürlich auch sein, dass die Jury sagt, dann machen wir erst recht jetzt Heaven and Hell, weil das vielleicht die Vielspieler noch ein bisschen mehr anspricht. Das kann ich nicht einschätzen. Aber Quacksalber hat so gut funktioniert, dass ich da auf jeden Fall meine Bett draufsetze. Daniel, wie sieht's bei dir aus?
Ich glaube, ich schließe mich einfach an. Ich hatte Luxor, war nicht mein Fall, hat mir nicht so Spaß gemacht. Wir haben Stefan hat letzte Folge ein bisschen drüber gesprochen, darüber über die Anleitung. Ist nicht so mein Spiel. Ich finde ja immer noch The Mind unglaublich, weil unglaublich lustige Geschichten rauskommen. Ich weiß nicht genau, wie lange man Azul spielen kann. Und The Mind ist einfach so genial, wenn man es auf den Tisch bringt, dass alle erstmal denken so, und man darf nicht reden. Und wie soll man denn die Karten in der richtigen Reihenfolge legen, wenn man 8 Stück davon auf der Hand hat? Wie soll denn das gehen? Das ist irgendwie so, als würdest du einen Zaubertrick rausholen. Und das ist irgendwie sowas, was man, glaube ich, Leuten, die nicht viel spielt, besser zeigen kann. Du sagst, und dann musst du diese Karren hier hinlegen. Ich mache es jetzt absichtlich ein bisschen schlecht, um halt irgendwie auch so Advocatus Diaboli zu sein. Das ist halt so, ja, diese Kacheln und ich bewege mich hier rum und dann bewege ich mich durch die Pyramide. Und du meinst es einfach so genial einfach. Und man könnte nachher einem wirklich, wir hatten das letzte Folge besprochen, Geschichten erzählen, was da für Spiele rauskommen und wie Leute interagieren, aufstehen, Kopf schütteln, langsam ihre Karte zum Ablagestapel hinschieben. Ich glaube, dass The Mind gewinnt und beim Spiel des Jahres.
Cool, dann tippst du auf den Warsch-Doppelschlag.
Ja. Genau. Das ist genau das. Und die Quacksalber. Sehr schön. Die haben mir am meisten Spaß gemacht.
Gut, noch kurz zur Info. Quacksalber, Autor haben wir jetzt ein paar Mal genannt, Wolfgang Warsch, der uns witzigerweise, Stefan, bei The Mind ja zugeschaut hat in dem Video. Man sieht ihn nicht, aber im Hintergrund stand er ja und hat beobachtet, wie wir das Spiel spielen. Verlag bei Schmidt Spiele erschienen, die Quacksalber und
2 bis 4 Spieler.
Bis 4 Spieler. Und wir haben uns gedacht, wenn wir jetzt schon die ganze Zeit über Spiel des Jahres Spiele reden, Daniel, du hast vorhin die Empfehlungsliste schon angesprochen, die wirklich immer einen Blick wert ist. Und wir haben uns jetzt mal die Empfehlungsliste für das Kennerspiel des Jahres, weil wir drei ja schon auch eher die ein bisschen Vielspieler-Kategorie eher uns einstufen würden und da auch einen besonderen Blick haben. Und beziehungsweise sind uns da 2 Spiele aufgefallen, über die wir jetzt noch reden wollen. Und wir fangen mit Pioneers an und reden danach noch ein bisschen über Klong, die beide auch auf dieser Kennerspiel des Jahresliste stehen. Stefan, erklär du doch mal Pioneers für unsere Zuhörerinnen.
Lernen. Also es geht darum, man sieht erstmal so einen auf dem Spielbrett so den Wilden Westen dargestellt. Das sind verschiedene Orte, auf die werden Personen gelegt. Und ich habe vor mir eine Kutsche und da sind auch Personen drauf. Das heißt, ich möchte die Personen gerne irgendwo an diesen Stellen auf diesem Spielbrett absetzen. Das ist sozusagen mein Ziel. Und wir haben alle gemeinsam eine Postkutsche, mit der wir eben fahren. Und jedes Mal, wenn ich am Zug bin, da bekomme ich erstmal ein paar Münzen. Und mit denen kann ich dann Aktionen machen. Das heißt, entweder kann ich die Postkutsche ein bisschen weiter fortfahren oder ich kann eben eine Strecke legen dafür mit meiner eigenen Farbe, also einen Weg für mich beanspruchen. Und dann kann ich eben sagen, ja, ich möchte gerne eine Person absetzen und jede Person, die ich absetze, gibt mir irgendeinen Vorteil. Heißt zum Beispiel, ich sehe dann, ja, da möchte ich gerne die Lila-Figur absetzen, da bekomme ich dafür nächstes Mal immer jede Runde eine Münze mehr. Und mit diesen Münzen kann ich mir neue Kutschen kaufen, so Postkutschen, auf denen neue Personen auch wieder draufstehen, die ich dann wieder ins Spiel bringen kann. Wenn ich irgendwo hinkommen möchte, das Besondere ist nämlich an dem Spiel, dass wir alle gemeinsam diese einzelne Kutsche steuern, dann muss ich Geld zahlen, wenn ich die Strecken von anderen verwenden möchte. Denn ich kann nicht beliebig auf diesem Spielbild rumfahren, sondern immer nur die Bereiche, die im Prinzip vorher schon erkundet wurden. Wenn ich also von einem Ende ans andere will, kann ich das gerne tun, kostet aber, wenn ich eben nicht meine eigenen Strecken verwende, Geld, die ich den anderen zahlen muss. Also so ist das ganze Prinzip. Ich muss mir also im Vorfeld genau denken und überlegen, ja, wie möchte ich die ganzen Personen absetzen, weil die Felder, deren Personen ich nicht habe auf meinen Kutschen, die kann ich dann auch nicht betreten. Das ist eine ganz wichtige Sache. Und das würde ich jetzt im Prinzip sagen, so ist es grob. Und das macht auch diesen Reiz aus, dieses Überlegen, ja, wie setze ich die ab? Wie gehe ich das Ganze vor? Wie plane ich meine Strecke? Und es hat so ein bisschen was von Zug um Zug. Also wenn man das auch so sieht und diese Strecken gelegt werden, wird man ein bisschen daran erinnert, auch wenn das Ganze jetzt im Western spielen soll.
Ja, es hat so ein bisschen die Optik von Zug um Zug, aber spielt sich doch tatsächlich ganz anders, weil man eben nicht diese Handkarten sammelt und dann irgendwo baut, sondern das entscheidende Element ist ja wirklich dieses, wir fahren gemeinsam mit einer Spielfigur übers Netz. Und das ist schon was Ungewöhnliches, was ich so, da musste ich mich auch erstmal dran gewöhnen, dass ich nicht selber entscheiden kann, wo ich hinfahre, sondern meine zwei, drei Mitspieler mich irgendwie ganz woanders auf der Karte von Nordamerika bringen, wo ich gar nicht hin wollte und ich dann dort überlegen muss, nehme ich jetzt entweder sehr viel Geld in die Hand, um wieder da zurückzufahren in den Norden oder in den Osten oder wo auch immer ich angefangen habe, irgendwie meine Straßennetze zu bauen und meine Figuren abzuliefern, oder füge ich mich dieser Strömung und fange dann dort auch an, irgendwie Leute abzusetzen. Weil am Ende vom Spiel musst du versuchen, deine abgesetzten Leute, also die markierst du eben mit so kleinen Meeples, die du dann eben absetzt, mit den Straßen zu verbinden. Du kannst zwar überall, wo du willst, Straßen bauen, aber natürlich musst du halt gucken, dass du in deinem Netz möglichst viele Leute stehen hast, weil die dann jeweils nochmal Siegpunkte am Ende bringen. Und das ist durchaus spielentscheidend, weil während des Spiels machst du eigentlich nur Siegpunkte, indem du diese Wagenkutschen leerräumst und dann kriegst du halt ein paar Siegpunkte. Aber das am Ende ist schon sehr bedeutend. Und dadurch entsteht so eine ganz eigene Dynamik, weil man eben gemeinsam diese Kutsche bedient. Und ein sehr schönes Element finde ich, wenn ich zum Beispiel jetzt diese besagte lila Figur abliefer, dann kannst du dich entscheiden, auch eine lila Figur mit abzuliefern und dich gemeinsam mit mir dahinzustellen. Dann musst du mir zwar Gebühren bezahlen, also du sagst dann, hier hast du 2 Gold, ich steig mit dir aus. Ich habe dadurch den Vorteil, dass ich mehr Geld in der Kasse habe, kann mir also bessere Sachen kaufen, mehr Straßen kaufen. Aber du hast den Vorteil, dass du quasi in meinem Zug auch deine Kutsche leergeräumt hast. Und das finde ich ein wirklich cooles, cleveres Element und eine sehr hohe Interaktion dadurch.
Mich hat es ein bisschen gestört. Also zum einen habe ich das nicht häufig verwendet. Was ich danach gemerkt habe, das ist, also ich habe es schon mehrmals gespielt, aber da habe ich dann gedacht, du musst da mehr darauf gehen, dass man das doch mal auch tut. Man bekommt den Bonus nämlich nicht. Das heißt also, wenn ich die absetze, die Figur bei jemand anderem, denke ich mir jedes Mal, nee, das mache ich nicht. Ich möchte den Bonus haben für meine Figur. Also das und dann muss ich auch zahlen dafür. Ich kriege den Bonus nicht und ich muss dir was zahlen. Also das hat mich irgendwie...
Du bewertest die Wertung am Ende dann nicht so hoch. Das heißt, du siehst das Kurzzeitziel und sagst, ich möchte das nicht. Denkst aber weniger dabei nachher daran, dass wenn die Lila-Figur da steht, die es Vorteile bringen kann am Ende.
Es ist halt auch nicht immer clever. Es ist nicht immer gut, mit auszusteigen, weil du vielleicht unbedingt diesen Bonus jetzt brauchst auch oder haben möchtest. Also manche Boni sind halt irgendwie entsprechend mehr wert. Natürlich ist die Figur, die dir ein Geld mehr pro Runde gibt, die ist halt am Anfang sehr stark und am Ende ist die aber völlig egal. Da hast du vielleicht auch schon irgendwie 1 oder 2 davon und dann kannst du den natürlich locker mit aussteigen lassen. Genauso mit dem Straßenbauer. Weißt du, wenn du den jetzt aufhebst, den Straßenbauer, dann bist du dran und du darfst eine Straße bauen. Und der hat zum Beispiel die Spezialfähigkeit, dass er auch eine Straße bauen darf, wo schon ein anderer eine Straße hat. Der kann unglaublich spielentscheidend sein, aber wenn du ihn halt nicht brauchst, weil du sagst, ich habe sowieso schon irgendwie genug Geld, um Straßen zu bauen, dann kannst du ihn natürlich auch locker mit aussteigen lassen und hast dadurch halt wieder Siegpunkte. Und das Taktieren gelingt dem Spiel wirklich sehr gut.
Es klingt beim ersten Zuhören klingt es komplex, man kommt dann langsam rein. Ich überlege gerade, wie unsere Zuhörer sich das vorstellen dann auch. Das heißt, die Figuren, die ihr absetzt, haben in der Phase, wo ihr absetzt, können sie bestimmte Extraaktionen durchführen. Wie viele verschiedene Figuren gibt es da so?
5, 6, Stefan?
6 hätte ich jetzt spontan geschätzt.
Okay.
Das sind jetzt keine großen Aktionen. Also es ist wirklich so, das ist sehr, sehr eingängig. Man sagt, sage ich halt, ja, wenn du das machst, darfst du eine extra Strecke setzen. Wenn du das machst, kriegst du die Runde ein Geld mehr. Wenn du das setzt, darfst du die Runde eine Aktion mehr machen.
Okay. Das heißt, es ist nicht so unglaublich komplex, dass wenn ich jetzt meine Gruppe, die halt dann gerne alle Sachen durchrechnet und guckt, wann was wo passiert.
Ja, es ist aber schon grüberisch. Also das, die Regeln sind nicht das Schwierige. Danach ist das Schwierige, dann dran sitzt und sagt, ja, wie plane ich das Ganze? Und da kann es schon passieren, dass plötzlich einer, dass man sagt, du bist seit 2 Minuten dran. Ja, ja, ich weiß. Also, weil man halt dann sich überlegt, ja, wie will ich später diese Strecke setzen, dass meine Figuren möglichst in einer Reihe stehen. Das ist dann schon.
Aber es geht noch, weil die Möglichkeiten beschränken sich automatisch durch die Art und Weise, wie das Spiel funktioniert, dass du eben diese gemeinsame Kutsche hast und du auch nicht immer alle Figuren zur Verfügung hast. Also du kannst ja nur die Figuren einsetzen und diese Funktion nutzen, die du noch in deiner Kutsche hast. Und deine Kutschen leeren sich ja. Das heißt, wenn du jemanden im absetzt, dann kannst du diese Fähigkeit in der nächsten Runde ja nicht mehr einsetzen, außer du hast halt wieder eine Kutsche, wo diese Person drin ist. Das ist wirklich sehr thematisch. Da sitzt dann halt die Bankersfrau, die sitzt dann in deiner Kutsche und sobald du sie absetzt, hast du halt eine Kaufoption mehr pro Runde zum Beispiel. Ja? Oder der Straßenbauer, der hat halt so einen blauen Overall an. Wenn der aussteigt, baut er halt eine Straße und dann fertig aus. Dann hast du ihn einfach nicht mehr. Also dein Set an Möglichkeiten, was du jede Runde machen kannst, ist durch die Art und Weise, wie das Spiel funktioniert, sehr beschränkt, sodass du immer nur zwischen 2, 3 Optionen eigentlich hin und her und abwägen musst und es nicht so ein Komplexitätsmonster dann wird, dass du am Ende des Spiels irgendwie 1000 Möglichkeiten hast und dich nicht entscheiden kannst. So ist es nicht. Oder Stefan? Also ich finde, das ist recht überschaubar, was man da.
Nee, und ich finde es auch schön, weil man immer irgendwas machen kann. Weil selbst wenn es ganz doof läuft und ich irgendwie sage, ich sitze an einer anderen Stelle, ich wollte eigentlich ganz woanders hin, ich habe kein Geld, um jetzt irgendwie die Kutsche fortzubewegen. Na, ich kann immer eine neue Kutsche kaufen. Das ist ja immer eine Option, die man hat. Mhm. Und damit sich für nächste Runde ein bisschen rüsten, hat man wieder mehr Figuren zur Auswahl. Und dann kann ich wieder irgendwelche Felder nehmen. Also es ist eigentlich nie so, dass es nie gar nicht aufgeht, sondern wenn ich dran bin, sehe ich was. Habe eine Option zumindest für spätere Züge. Also das ist schon, das hat mich schon sehr angesprochen. Also dieses Spielgefühl, da habe ich dieses. Für mich ist es das Planen. Das ist hauptsächlich dieses Spiel, ist für mich dieses Planerische. Ja.
Also durchaus ein schöner Titel. Kein Überflieger oder so jetzt, aber finde ich ein sehr würdiger Titel für diese Empfehlungsliste. Ist erschienen bei Queen Games, also aus dem gleichen Verlag wie Luxor auch, und vom Autor Emanuel Ornella. Für 2 bis 4 Spieler. Und dann kommen wir, glaube ich, auch schon zum nächsten Spiel, nämlich Klong, Ausrufezeichen. Und es heißt auf Englisch ein bisschen anders, Stefan, gell?
Klang heißt es, genau. Klang mit
Klang heißt es.
Ja, Klang. Der
Klang mit K geschrieben.
Ah, okay. E-L-A-N-K. So. für uns Videospieler wie Ratchet and Clank, genau. Und Klong auf Deutsch, und das ist ein lautmalerischer Begriff, deswegen wurde er auch geändert, der Titel, weil das quasi das Geräusch ist der Spielfigur, die man in diesem Spiel macht. Finde ich sehr nett, den Namen. Daniel, magst du mal erklären, um was es geht?
Ein Spiel, was mir unglaublich viel Spaß macht. Ich glaube, dieses Spiel ist für alle die Leute, die irgendwann mal gesagt haben, oh ja, diesen Deckbaumechanismus, das muss ich auch mal spielen. Ich probiere dieses Dominion mal aus. Und dann sitzen sie da und kaufen Anwesen und Herzogtümer und Hexen und denkt sich, was habe ich eigentlich in dem Spiel gemacht? Und genau für die Leute ist eigentlich Clank. Ich sage jetzt die ganze Zeit Clank, auch wenn ihr Klong sagt, das macht mir nichts, weil ich es auf Englisch habe. Und das Schöne an diesem Spiel ist, dass man als Dieb in den Drachenhort hinuntersteigt und versucht, mit möglichst vielen Schätzen wieder an die Erdoberfläche zu kommen. Wie macht man das? Eben mit dem Deckbaumechanismus. Und im Gegensatz zu anderen Deckbauspielen müssen hier alle Karten gespielt werden, die man nimmt. Das heißt, hat man so ein Startkartenset mit, ich glaube, 10 Karten und nimmt dann die ersten 5 davon. Da gibt es dann, man kann sich bewegen natürlich, um die Höhle runterzukommen. Man kann gegen Monster kämpfen, ist ja schließlich ein Dungeon. Und dann hat man noch so eine Fähigkeit, Skill, mit der man sozusagen neue Eigenschaften erlernen kann, die in der Auslage liegen. Heißt, neue Karten kaufen, die auf den Ablagestapel kommen. Hinzu kommt eben noch das Klong oder Clank. Eine Karte am Anfang, mit der man zum Beispiel, ich glaube, Stumble ist es auf Englisch, selber Geräusche macht. Und dieses Geräusche machen, da hat man dann einen ganzen Haufen von kleinen Cubes, kleinen Holzklötzchen, und die tut man auf ein Clank-Feld heißt, das sind die Gesamtheit der Geräusche, die gemacht worden sind.
Was natürlich ungeschickt ist, wenn man gerade in einen Dungeon einbricht, um Schätze zu klauen und dort ein riesiger Drache nur darauf wartet, geweckt zu werden. Und allein diese Thematik finde ich schon so schön. Das hat mir total Spaß gemacht. Allein diese Stolpernkarten finde ich so witzig, weil es sind einfach diese klassischen Nietenkarten, die man halt aus Dominion auch kennt, die man ja eigentlich loshaben will und die hier so thematisch eingebunden sind, dass es tatsächlich Sinn macht, Stefan.
Also das ist eben gerade die, glaube ich, die ganz große Stärke des Spiels, dass man eben dieses sich so vorstellen kann. Also ich spiele diese Klong-Karte aus und ich sehe, wie der stolpert und dann muss ich eben so einen Stein reinlegen, wo ich genau weiß, später wird er gezogen. Und das ist das Spannende, dass an jeder Ende der Runde immer was aus diesem Beutel gezogen wird und bin ich jetzt derjenige, der jetzt halt hier bestraft wird dafür. Also der dann Leben verliert, so wird es dann eben dargestellt. Und je mehr ich dann nämlich von diesen kleinen Würfelchen gezogen habe, desto wahrscheinlicher wird es, dass ich den Dungeon nicht mehr verlassen kann. Dass es einfach nicht mehr, dass ich es nicht mehr rechtzeitig schaffe, da rauszukommen, dass mich der Drache erwischen wird.
Und was auch schön ist, im Gegensatz zu Dominion, was ja nur kartenbasiert ist, es ist wirklich die komplett gleiche Kartenmechanik. Du spielst Karten, du legst sie auf den Ablagestapel, du kaufst neue Karten mit diesen Karten und erweiterst dein Deck, legst alles auf den Ablagestapel. Wenn du keine Karten mehr ziehen kannst, mischst du wieder alles und hast quasi die gekauften Karten wieder in dein Deck. Und dadurch verringert sich natürlich auch die Klong-Gefahr oder die Clank-Gefahr, die Stolper-Gefahr. Aber besonders gut, Daniel, das ist das, glaube ich, was du angesprochen hast. Man weiß und man sieht richtig, was man da macht, weil man nicht einfach nur Siegpunkte sammelt, sondern man läuft in diesen Dungeon, das ist wirklich ein Spielbrett und geht dort wirklich rein, bahnt sich einen Weg und muss den Gefahren widerstehen. Und das ist, glaube ich, der große Vorteil im Vergleich zu Dominion.
Stimmt, während du bei Dominion halt dann einfach viel Geld hast und irgendwas kaufen kannst, hast du bei Clank halt einfach zwischendurch irgendwie nur Angriffskarten, weil du dachtest, da kommen bestimmt die großen Monster und du hast dann irgendwie, ziehst deine Hand auf und hast auf einmal nur Karten, wo Schwerter drauf sind. Und du stehst in einem Raum und es ist kein Monster da. Und du müsstest eigentlich laufen. Und dann kommt der andere an dir vorbeigelaufen und nimmt dir halt den letzten Schatz weg. Und du hast einfach aufs falsche Pferd gesetzt. Du hättest irgendwie gucken müssen, wie dein Deck einigermaßen ausgeglichen ist. Das heißt, du hast natürlich nicht so viele einzelne Strategien, wie es bei Dominion gibt. Also für Kenner ist es halt vielleicht auch noch ein bisschen mehr so eine lustige Variante vom Deckbuilding. Weil auch die Karten, die du hast, sind wirklich, haben ein unglaublich schönes Design, sind wirklich schön gezeichnet, weil auch auf den Karten siehst du es und du siehst auf dem großen Faltplan, wo du mal tiefer ins Gewölbe hinuntersteigst, in welcher Höhle du dich gerade befindest, ob du gerade am Shop vorbeikommst. Also es ist wirklich unglaublich schön gemacht und diese Stolperkarten sind ja nur der Anfang. Das heißt, es gibt nachher auch Karten, dieses Schreien der Affenzepter. Ist, glaube ich, ein Zepter, denn mit dem kannst du dich zwar drei bewegen, es schreit aber auch für drei Clank rum. So gut. Das heißt, du läufst damit rum und hast dieses Ding in der Hand und denkst dir so, was bin ich für ein Idiot, dass ich diese Karte gekauft habe. Aber wenn du damit rausrennst, ist es vielleicht gut, mit diesem schreienden Affenzepter rauszurennen, weil die Wahrscheinlichkeit, dass du als Erster wieder rauskommst, wenn du dich viel bewegen kannst, ist auch relativ hoch dabei. Das sind wir, glaube ich, aber auch schon ein bisschen an dem Kritikpunkt an dem Spiel, den du, Stefan, glaube ich, auch nicht oft von dir schon gehört habe.
Ja, ich bin nämlich auch kein großer Freund von dem Spiel. Ich persönlich. Ich habe aber gesehen, wie viele Freude es eben anderen auch bereitet. Aber es sind eben genau ein paar Punkte, die mich an dem Spiel stören. Zum einen eben ist diese zeitliche Steuerung des Endes. Weil es ist, vom Prinzip ist es ja so, man geht in diesen Dungeon raus und wer zuerst rausgeht, hat das Ende eingeläutet und dann muss man auch ganz schnell aus diesem Dungeon rausgehen. Das bedeutet aber auch, ich kann den anderen, so wurde es mir nämlich schon vorgeworfen, den Spielspaß verderben, weil meine erste Partie ist tatsächlich so gewesen, ich bin in den Dungeon, habe den ersten Schatz, den ich gesehen habe, einfach mir genommen und bin sofort wieder rausgerannt. Und die anderen waren irgendwo unten und haben halt da noch erkundet und wollten so ein bisschen anschauen, was da so ist und waren dann davon völlig überrascht und mussten dann eben auch ganz schnell nach rausgehen. Das kann man eben finden, wie man will. Ich weiß halt nur, dass dann zwei gestorben sind und nur noch zugeschaut haben und dann irgendwie gesagt haben, jetzt hast du mir gerade das Spielspaß geraubt. Fand ich jetzt nicht. Also wurde mir wirklich vorgeworfen. Das fand ich jetzt eben nicht so toll. Ich habe dann irgendwie gemerkt, das musste das so sein, hätte man das ja anders lösen können. Hat mir nicht so gut gefallen. Was mir auch nicht gefällt, ist die variable Auslage der Karten. Weil es ganz häufig so ist, es ist nämlich nicht so wie bei Dominion, dass die Karten am Anfang gewählt werden, da sind davon 10 da. Nee, da liegt von jeder Karte eine einfach zufällig aus. Und da gibt es natürlich immer genau die Karte, die ich haben will, wird mir vorher weggekauft. Und da gibt es Karten, die sind am Anfang des Spiels so stark, dass im Prinzip, die muss man am Anfang kaufen, wenn man da dran ist. Und dann da kam ich mir auch nur so vor, ja, gut, was konnte ich jetzt machen? Der hat jetzt einfach Glück gehabt, dass er genau am Anfang diese Karte kaufen konnte. Hätte ich auch gemacht, wenn ich sie konnte hätte. Konnte ich aber nicht, hatte ich Pech.
Chancengleichheit fehlt.
Ne? Dann ist das Spielbrett, ja, dann das Spielbrett ist wirklich unübersichtlich. Also wenn ich mir das am Anfang angucke, ich sehe nicht, wo ich am Anfang von welchem Feld zum nächsten komme. Also das ist erstmal immer für mich ein großes Mysterium, wo geht's denn überhaupt wohin? Also das muss man schon sehr gut erkennen und das muss man erstmal lernen.
Das sieht aus wie so ein Mind, so ein Flipchart, wo jemand so eine Mindmap eingezeichnet hätte, wenn man sich das jetzt mal gerade vorstellen möchte, mit so Kreisen, eckigen Feldern und die haben alle irgendwie eine Bedingung. Genau. Also auf dem einen sind irgendwie zwei Fußstapfen, da brauchst du dann zwei Bewegungskarten. Auf dem anderen ist irgendwie so ein Schwert-Icon, da darfst du nur durch, wenn du Kampfkarten hast. Dann gibt's irgendwie so Eishöhlen, da musst du stehen bleiben, das musst du aber wissen, das ist dann nicht eingezeichnet. Also das Spielbrett hätte man tatsächlich vielleicht ein bisschen intuitiver gestalten können. Mit dieser Kartenauslage, da bin ich, gebe ich dir recht, aber das finde ich passt ein bisschen zu diesem Chaos, den das Spiel irgendwie verbreitet. Das fand ich jetzt gar nicht so schlimm. Ansonsten wäre es halt vielleicht zu nah an Dominion gewesen, wenn man so ein festes Kartenset gehabt hätte. Als Erweiterung oder als Vielspieler-Variante fände ich das tatsächlich eine sinnvolle Erweiterung, dass man irgendwie alle Karten sieht und man die irgendwie gezielt kaufen kann. Aber diese Spielende-Einleitung, die wollte ich gerade lobend erwähnen, ehrlich gesagt, weil ich die besonders cool finde. Also wir sind dann da zu viert in diesen Dungeon oder eben auch mal zu dritt oder so. Und dann muss man halt wirklich aufpassen, wenn du zu weit unten in dem Dungeon bist, dann ist es eben meinem Mitspieler passiert, dass er, wie Daniel das beschrieben hat, zu viele Kampfkarten hatte, weil da unten eben mehr Kämpfe gefordert sind und der kam einfach nicht mehr raus. Und ich habe dagegen, mein Mitspieler ist dann auch rausgerannt bei der letzten Partie, weil die Bedingung ist, du musst mindestens einen Schatz haben, du darfst standardmäßig auch nur einen Schatz tragen und wer als erster rauskommt, der weckt sozusagen den Drachen und dann kriegst du wirklich auf die Eier. Also dann kommt der Drache jede Runde und feuert und spuckt und das kannst du fast nicht überleben. Wenn du aber im oberen Bereich stirbst, also auf dem Rückweg, nicht im Dungeon unten, sondern quasi in dem oberen Viertel oder in der oberen Hälfte, dann kannst du trotzdem gewinnen und das habe ich dann gemacht. Also ich habe dann gesagt, okay, ich muss nur es schaffen, in den oberen Bereich zu kommen und ich mache meine Siegpunkte über einen anderen Weg und ich verzichte auf die Siegpunkte, die es gibt, wenn man rauskommt und man kann auch alternativ dann eben so gewinnen und das finde ich eigentlich eine ganz coole Interaktion, dass man als Gruppe auch aufeinander Rücksicht nehmen muss, das passt ja thematisch auch wunderbar, der eine ist jetzt raus, hat Riesenkrach gemacht und dann kommt halt der Drache, also muss ich auch immer so ein bisschen abwägen, traue ich mich jetzt weiter runter, will ich unbedingt gierig sein und diesen großen Schatz heben oder tut es vielleicht auch die 10-Punkte-Schatzkarte, die hier gerade nebenan liegt und das finde ich eigentlich ganz cool daran.
Und das muss man wirklich vergleichen. Es ist ja nicht so, wie Stefan das eben so angedeutet hat, dass man dann sofort raus wäre. Es ist ja so, dass man immer nach links und rechts guckt und sagt so, jetzt ist er in dem Zug einen Schritt wieder nach oben gegangen. Und es ist ja nicht so, dass man plötzlich dann komplett weg bist. Das heißt, du bist immer so ein bisschen so, das ist wie so ein Baseballspiel, wenn sich einer von der Base wegstiehlt. Und du guckst immer so, kann ich noch ein bisschen, das geht nicht. Man, es ist so ein bisschen taktieren und man, das finde ich halt irgendwie schon ganz schön. Und das Schöne ist auch, zu der Regel, die du gerade meintest, Manu, ich glaube, das steht im Regelheft drin, dass wenn du in der oberen Hälfte des Dungeons stirbst und einen Schatz dabei hast, dann holen dich die Dorfbewohner, glaube ich, an die Oberfläche, weil du Schätze hast.
Das war die Erklärung. Du verzichtest dann halt auf 20 Siegpunkte am Ende, aber es ist thematisch auch erklärt. Genau. Ja. Du musst es quasi bezahlen, diese Rettungsaktion. Ja. Ja, aber ich habe trotzdem eben diese Partie noch gewonnen, also diese Strategie reinrennen mit dem ersten Schatz rausrennen ist auch nicht unbedingt immer jetzt, wo man sagen kann, damit kann man gewinnen, weil ich dann eben über Karten meine Siegpunkte gemacht habe. Ich hatte so einen Gnom, der mir erlaubt hat, irgendwie Schatzkarten verbilligt zu kaufen über andere Möglichkeiten und habe dann immer zwei so Schatzkarten gekauft und habe mich dann einfach von der Bevölkerung retten lassen und habe darüber gewonnen. Und das, finde ich, ist der große Wiederspielwert an diesem Spiel, dass du sagen kannst, jetzt probiere ich mal den großen Schatz zu heben oder jetzt gehe ich zum Shop, kaufe mir den Rucksack, damit ich zwei Schätze tragen kann. Dann kann ich einen kleinen nehmen am Anfang, auf Nummer sicher gehen, vielleicht auch früher abhauen, wenn die anderen flüchten. Oder ich riskiere es halt und gehe noch tiefer und so weiter. Und das finde ich irgendwie sehr clever an diesem Spiel.
Er scheint auf jeden Fall so viel Anklang gefunden zu haben, dass auf Deutsch und auf Englisch schon die erste Erweiterung da ist. Die habe ich schon mir gekauft, aber noch nicht gespielt. Die findet dann in einem versunkenen Schiff statt, bei dem man auch schwimmen muss. Macht es vielleicht noch komplizierter, ich habe es noch nicht gespielt. Ich fand es ein bisschen schade, weil es eine Erweiterung ist, die gleich mit einem neuen Brett daherkommt. Ich hätte einfach nochmal 50 neue Karten haben wollen. Das hat mich ein bisschen gewundert.
Man hat ja auch im Grundspiel schon zwei Bretter sozusagen. Genau. Ja, auf der Rückseite sind die Wege ein bisschen anders.
Und jetzt haben sie die nächste Erweiterung angekündigt mit einer Mumie, die dann auch nochmal in bestimmten Regionen rumläuft. Und das ganze Brett ist dann eine Pyramide. bin noch nicht ganz sicher. Ich glaube, ich bin immer noch beim Standardspiel so zufrieden damit, dass es mir Spaß macht. Schiele aber die ganze Zeit schon auf Clank in Space. Was ist im Englischen schon gibt. Weil da haben sie versprochen, genau diese Fehler oder diese Kritikpunkte auszubessern. Das heißt, gleiches Konzept, aber dafür mit einem modularen Aufbau. Das heißt, du kannst das Brett noch ein bisschen umbauen, ob denn eher im Maschinenraum von dem Raumschiff bist. Und du bist halt Außerirdischer oder bist du Space-Pirat und musst versuchen, was zu überfallen. Und da gibt es die Regel, dass du aber nicht den ersten Schatz nehmen kannst, sondern zuallererst mit einem bestimmten Schlüssel, Codekarte in den Schatzraum reinkommen müssen. Das heißt, es zwingt Leute dazu, wirklich weiter bis zum Ende durchzugehen. Und das scheint wohl für viele Leute eine Lösung zu sein, um dieses ich laufe gleich wieder raus, Problem. Und natürlich, das kann ich nachvollziehen, die anderen Spieler stark unter Druck zu setzen damit. Das ist ja das Problem. Das Problem ist nicht, dass man einfach dann früher raus ist, sondern dass man einfach das, wie die anderen spielen wollen, damit die anderen Leute unter Druck setzt und sagt, hier, jetzt musst du wieder raus.
Genau, das kann ich nachvollziehen. Das Spiel wird beendet und du hast auch die Spielerelimination. Also ich bin da nur noch dran gesessen, habe auch hier mitspielen können. Trotzdem bereitet mir das Spiel großen Spaß und verrückterweise will ich es immer wieder spielen. Also ich habe es wirklich auch schon oft genug gespielt, weil ich halt doch immer sage, also jetzt musst du auch mal besser laufen. Also irgendwann muss ich das auch mal gewinnen, dieses Spiel. Die große Stärke ist für mich dieser Beutel. Also dieser Beutel, dieser Spannung, da wird was rausgezogen und ich weiß eben nicht, wie das läuft. Also ob ich jetzt dabei bin oder nicht und es werden 3 Würfel rausgezogen und ich habe genau noch ein Leben und ich weiß, es sind noch 3 Würfel von mir drin, aber es sind noch 10 von den anderen und das schaffe ich aber noch in der Runde. Ich weiß genau, dann komme ich raus und so. Das ist die große Stärke von dem Spiel, was mir auch so viel Spaß bereitet.
Ja, und man kann sich ja auch wieder heilen und so, genau.
Um den Bogen zu schlagen, ist es wirklich so, wenn Dominion zu Ende geht, denke ich mir so, okay, jetzt kauft er sein 5., verkauft sein Anwesen und dann noch hier und da und macht seine ganze Maschine, läuft wieder durch. Und bei Clank am Ende habe ich noch und ziehe die letzte Karte und kann auf die letzten beiden Schritte gehen, um gerade noch so aus dem Dungeon rauszukommen. Da ist Spannung dabei.
Ja.
Jedes Mal, alle Partien, die ich mitgespielt habe, waren wirklich so haarsträubendes Ende. Ich bin am Ende noch in der ersten Partie, ich habe sogar schon Solo gespielt, muss ich sagen. Stefan hat es gesagt, ich bin der Solo-Spieler auch ein bisschen. Man kann das ganze Spiel, das wissen, glaube ich, nicht so viele Leute, die das Spiel spielen. Man kann es mit einer App spielen. Und dann kann man das ganze Spiel alleine spielen und kann dann sozusagen bestimmte Aufgaben erfüllen, läuft allein durch den Dungeon und der Drache, der dann rauskommt, wird dann simuliert, ist, finde ich, ganz praktisch. Und es gibt sogar noch in der App eine extra Variante fürs normale Spiel, fürs 2-4-Spieler-Spiel. Finde ich total schön gemacht, kostenlose App. Funktioniert super bei dem Spiel.
Und Clank in Space ist aber schon angekündigt, auch als Clonk in Space für die deutsche Variante.
Bin nicht ganz sicher, ob sie es auf Deutsch machen wollen. Das weiß man, müsste man bei Schwerkraft
machen. Spätestens jetzt mit der Nominierung für auf der Empfehlungsliste ist es ja vielleicht durchaus eine Überlegung wert, oder? Wenn sich Clonk gut verkauft dadurch. Der Schwerkraftverlag ist ja ein relativ kleiner Verlag. Der hatte ja letztes Jahr 2 Nominierungen mit Räuber der Nordsee und Terraforming Mars und dadurch ja wahnsinnig großen Zuwachs bekommen, auch was die Bekanntheit anging und auch die Verkaufszahlen. Und von daher dürfte das Budget doch jetzt eigentlich für Clank in Space da sein, so positiv und die Resonanz jetzt auf Clonk ja auch ist. Also habe ich bis jetzt fast nur positive Sachen darüber gehört.
Ist halt wirklich die Frage, wie viele Leute sich das zweite Spiel noch kaufen wollen. Ich überlege mir wirklich, ich gebe viel Geld für Brettspiele aus, denke mir wirklich dann noch, will ich dieses fast gleiche Spiel nochmal im Schrank haben oder kaufe ich mir lieber für das andere Spiel eine Erweiterung?
Das stimmt, ja. Klar. Das beißt sich natürlich gegenseitig, aber das eine spricht halt Fantasy-Thematik an, das andere Science-Fiction. Ich glaube, beide braucht man tatsächlich nicht. Ich glaube, man hat einfach jetzt den Luxusvorteil, dass man sich aussuchen kann, will ich eher Science-Fiction oder will ich eher Drachen- und Fantasy-Anspielungen drin haben, weil das Spiel ja auch so eine gewisse Ironie hat und natürlich auch mit diesen Tropes dieser beiden Genres irgendwie arbeitet und sich lustig darüber macht, auf eine sehr charmante Art und Weise mit den Zeichnungen und den Thematiken.
Und die Flavortexte sind doch großartig. Ja, auf den deutschen Karten wahrscheinlich auch. Auf den englischen sind die unten drunter. Die sind sehr witzig.
Ja. Ich warte jetzt persönlich auf die Science-Fiction-Variante noch, weil mich das Thema einfach mehr anspricht. Und eben dieser, wie du gesagt hast, dieser modulare Spielplan, den brauche ich normalerweise nicht. Aber in diesem Fall ist es, glaube ich, sehr sinnvoll mit dieser Änderung, dass man nicht einfach wieder rausrennen kann. Werde ich mal drüber berichten, wenn es dann
kommt. Ich kann mir schon vorstellen, dass es da jetzt gerade so im Freundeskreis so wäre, dass der eine hat das normale Clonk, dann würde ich auch sagen, das möchte ich auch haben, hat mir das gut gefallen. Und dann hört man aber, es gibt einen im Weltraum, dann warte ich jetzt noch. Also kann man schon vorstellen, dass es dann eine Zielgruppe gibt. Dann, ja.
Gut, also spätestens bei unserer Essen-Folge auf der Messe werden wir wahrscheinlich mit Genauigkeit sagen können, ob Klong in Space kommt. Ich kann mir gut vorstellen, dass die bis dahin noch warten und das dann dort veröffentlichen beim Schwerkraft Verlag, die eben, wie gesagt, durch Terraforming Mars ja bekannt geworden sind. Und der Autor ist Paul Dennen. Spielerzahl 2-4, aber wie Daniel gerade schon gesagt hat, kann man mit der App auch alleine spielen. Wunderbar. Gut. Ich glaube, wir haben ausführlichst über Brettspiele heute gesprochen. Es hat mir wie immer einen großen Spaß gemacht mit euch beiden. Vielen Dank.
Wir haben zu danken.
Ja, vielen Dank, Marc. Danke für die Einladung.
Drücken wir Wolfgang Warsch natürlich erstmal die Daumen, natürlich auch den ganzen anderen Nominierten. Ich bin gespannt, ob er das Double schaffen kann, im Gegensatz zu den Bayern.
Ja, aber es ist uns beiden eins reinwirken.
Ja. Jetzt wird es politisch.
Wie, ihr seid keine Frankfurt-Fans, ja. Das ist ja gar nicht von euch erwartet. Nein, also von daher allen Nominierten viel Erfolg. Wir werden natürlich dann auch nochmal in der nächsten Folge, vielleicht in der übernächsten erst, je nachdem, wie das von dem, es ist ja erst im Juni, gell? Vielleicht reden wir ja vorher nochmal miteinander. Ansonsten werden wir natürlich auch über die Gewinner berichten und Daniel, unsere Hausaufgabe ist ja Heaven and Hell jetzt zu spielen und dann können wir da nächstes Mal drüber reden und natürlich über eine ganze Reihe anderer Brettspiele. Danke fürs Zuhören. Wir hören uns morgen an dieser Stelle wieder. Macht's gut und spielt mehr Brettspiele. Tschüss.
Ciao.
Ciao.